Sühnung und Stellvertretung von John Nelson Darby. Viel Dunkelheit herrscht in der Art, wie das Evangelium verkündigt und aufgefasst wird. Und sie kommt nicht zum kleinen Teil daher, dass die sühnende und die stellvertretende Seite des Werkes Christi nicht voneinander unterschieden werden. So wenig es auch auf die Worte ankommt, denn in gewissem Sinn war Christus auch in der Versöhnung unser Stellvertreter, so wichtig ist die praktische Unterscheidung dieser zwei Begriffe, welche wir in der Schrift deutlich dargelegt finden. Der Unterschied zwischen Sühnung und Stellvertretung tritt uns klar in den Opfern des großen Sühnungstages entgegen. 3. Mose 16. Aaron schlachtete den Pharren und den Bock, das Teil des Herrn, wie es genannt wurde, und besprengte mit ihrem Blut den Gnadenstuhl, seine Vorderseite und den Altar. Das Blut wurde dadurch Gott dargebracht, dessen heilige Gegenwart durch die Sünde verunehrt und verletzt worden war. Diesem Vorbild entsprechend hat Christus auf Erden Gott vollkommen verherrlicht, indem er aus vollkommenem Gehorsam und aus Liebe zu seinem Vater sich hingab und zur Sünde gemacht wurde. Er, der Sünde nicht kannte. 2. Korinther 5, Vers 21. Unsere Sünden waren die Veranlassung zu diesem Werk. Aber Gottes Majestät, seine Gerechtigkeit, Liebe und Wahrheit, ja alles, was er ist, wurde durch Christus vollkommen verherrlicht, wovon sein Blut, mit welchem er in das Heiligtum einging, das Zeugnis und der Beweis war. Daher kann nun an alle die gute Botschaft ausgehen, dass Gott befriedigt, ja mehr als befriedigt, verherrlicht worden ist. Und ein jeglicher, der sich Gott naht im Vertrauen auf dieses Blut, wird von ihm umsonst und völlig angenommen. Auf den Kopf des Bockes, welcher dieses vorbildete, wurden keine Sünden bekannt, obschon er wegen Israels Sünde geschlachtet wurde. Das Blut wurde einfach Gott dargebracht zum Zeichen, dass die Sünde seiner Herrlichkeit und Ehre gemäß beurteilt und gerichtet worden war. Und nie trat Gottes Majestät, seine Liebe und sein Hass gegen die Sünde so klar ans Licht, nie wurde er so völlig verherrlicht wie in dem Tode Christi. Gott konnte aufgrund desselben dem reuigen Sündern nach seiner Gnade und Liebe begegnen, ja in der Unendlichkeit derselben die Menschen bitten, zu ihm zurückzukehren. Außer diesem aber war noch persönliche Schuld vorhanden, bestimmte persönliche Sünden, für welche Israel, wie alle Menschen heutzutage noch, verantwortlich war. Gemäß der Forderung, welche gerechterweise an jeden gestellt werden kann. Demnach bekannte der hohe Priester am großen Sühnungstag die Ungerechtigkeiten des Volkes auf den Kopf des Bockes Asaseel, indem er beide Hände darauf legte. Ihre persönliche Schuld wurde durch ihn, der das ganze Volk darstellte, auf den Bock der Abwendung gelegt und durch denselben für immer fortgetragen, um nie wieder gefunden oder in Erinnerung gebracht zu werden. Christus nun ist sowohl unser Hohepriester als auch unser Opfer. Er hat alle die Sünden der Seinigen bekannt, als ob es seine eigenen wären, und hat unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holz getragen. 1. Petrus 2, Vers 24. Wir finden in ihm die Verwirklichung dessen, was die zwei Böcke uns vorbildlich darstellen. Sein Werk hat einen doppelten Charakter, indem er sich opferte zur Verherrlichung Gottes und um unsere Sünden zu tragen. Nicht ohne Blut ging unser Hohepriester ein ins Heiligtum, Hebräer 9. Und das Blut war der Beweis von der Vollendung des Werkes dessen, der die Sühnung ist für unsere Sünden. ja, von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, für die ganze Welt. 1. Johannes 2, Vers 2. Er hat alles getan, was nötig war, und sein Blut ist mehr als genug, um auch dem größten Sünder Vergebung zu erwerben. Daher lautet die Botschaft an die Welt: Wer da dürstet, komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. In dieser Hinsicht kann man sagen, dass Christus für alle gestorben ist, auf dass er für alles oder jeden den Tod schmeckte. Hebräer 2, Vers 9. Dass er sich selbst zum Lösegeld gab für alle. 1. Timotheus 1, Vers 6. Das heißt, dass sein Opfer für die Sünde die völlige, genügende Sühnung für die Schuld eines jeglichen ist, der da kommt. Wenn es sich aber um Christus als den Sündenträger handelt, so finden wir stets eine gänzlich verschiedene Sprache. Er hat unsere Sünden getragen. Er ist einmal geopfert, um vieler Sünden zu tragen. 1. Petrus 2, Vers 24 und Hebräer 9, Vers 28. Der Ausdruck alle wird sorgfältig vermieden. Nirgends wird man in der Schrift finden, dass Christus die Sünden aller getragen habe. Hätte er dies getan, so könnte nie mehr von ihnen die Rede sein, noch könnten die Menschen nach ihren Werken gerichtet werden. Andererseits lesen wir oft, dass Christus für alle gestorben sei, und mit dieser Botschaft können wir zu allen Menschen gehen und ihnen in dem Tod Christi den Grund, ja den einzigen Grund zeigen, auf welchem sie sich Gott nähern können, und zugleich die Liebe Gottes, welche sich darin offenbart. Demjenigen, der glaubt, kann ich weiter sagen: Christus hat eine jede einzelne deiner Sünden getragen, so dass ihrer nie mehr gedacht werden kann. Wenn wir den Unterschied zwischen der sogenannten arminianischen und calvinistischen Lehre betrachten, so erkennen wir sofort die Wichtigkeit einer genauen Auffassung dieser Dinge. Die Vertreter der Ersteren sehen in dem Tod Christi nichts weiter als ein Opfer für alle und verbinden damit gewöhnlich auf allgemeine Weise das Tragen der Sünden. Somit ist alles unklar in Bezug darauf, dass Christus die Sünden des Einzelnen wirklich und vollgültig getragen oder ein besonderes Werk für die Seinigen getan habe. Sie sagen, dass wenn Gott alle liebte, er sicher nicht einige insbesondere lieben konnte. Die Errettung wird damit unsicher gemacht und der Mensch nicht selten erhoben, während die Lehre des Vorbildes, welche wir in dem Bock der Abwendung haben, gänzlich außer Acht gelassen wird. Die Calvinisten dagegen halten fest daran, dass Christus die Sünden der Seinigen getragen habe und ihre Errettung somit ganz gewiss sei. Sie bleiben aber bei dem Schluss stehen, dass, wenn er die Versammlung geliebt und sich selbst für sie dahingegeben habe, seine Liebe außer ihr keinen anderen Gegenstand gehabt haben könne. Sie übersehen den weitgehenden Charakter der Versöhnung, sein Sterben für alle und alles, indem sie nicht über die Stellvertretung hinausgehen und die Bedeutung des Blutes auf dem Gnadendeckel nicht berücksichtigen. Genau genommen lesen wir von Christus nie, dass er die Welt, sondern dass er die Versammlung geliebt hat, und zwar mit der Liebe eines besonderen Verhältnisses. Epheser Kapitel 5. Von Gott dagegen heißt es nie, dass er die Versammlung, sondern dass er die Welt liebte. Johannes Kapitel 3. Welche seiner göttlichen Güte entsprach, seiner göttlichen Natur angemessen war. Sein Ratschluss aber ist etwas anderes. Ohne mich aber dabei aufzuhalten, möchte ich nur noch darauf hinweisen, welch eine Verwirrung unklare Begriffe über Versöhnung und Stellvertretung in der Verkündigung des Evangeliums hervorbringen müssen, indem sie den Ruf an die Welt schwächen oder die Sicherheit des Gläubigen zweifelhaft erscheinen lassen und der Verkündigung der Wahrheit im Allgemeinen Sicherheit und Bestimmtheit rauben. Gewiss wird ein ernstes Verlangen nach der Rettung der Seelen und die Verkündigung Christi, welche aus der Liebe zu ihm hervorgeht, stets gesegnet werden. Diese Dinge sind wichtiger als große Klarheit und Genauigkeit in der Darlegung von Lehren. Nichtsdestoweniger aber ist Klarheit über die besprochenen Gegenstände eine große Hilfe für den Verkündiger, selbst wenn er im Augenblick nicht gerade darüber denkt oder spricht. Und für die nachherige Auferbauung der Heiligen ist Festigkeit der Grundlage von großer Wichtigkeit.